Ja, guten Morgen. Ja, danke. Ich habe mir die letzte Zeit, das sind eigentlich schon 2 Jahre, auch mit dem Thema beschäftigt, Söhne und Töchter. Und ich kann das für mich sagen, ich glaube auch für meine Frau, hat uns das Thema neu bewegt, beziehungsweise es hat vieles offenbart in uns, und unser Gottesbild komplett verändert. Und weil das Thema mich so bereichert hat, möchte ich gerne es ja mit euch betrachten, weil ich glaube, dass daraus viel Kraft entstehen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass Kraft fließen kann, wenn wir uns bewusst sind, in welcher Identität wir leben. Kraft fließt nicht aus Unsicherheit raus, sondern Kraft fließt dann, wenn ich mir in meiner Identität bewusst bin und irgendwie selbstsicher bin in der Identität. Und wenn wir realisieren, wer er ist, dann beginnen wir zu verstehen, wie er uns liebt. Und von diesem Zeitpunkt an können wir auch andere lieben. Aber wir laufen oft erst los, ja, weil uns geboten wurde, wir sollen den Nächsten lieben. Und wir laufen los und fangen an, den anderen zu lieben und merken auf einmal, wow, das ist echt schwer. Weil wir vergessen haben, uns zu lieben, beziehungsweise zu wissen, zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Und viele enden dann völlig verausgabt, erschöpft und ausgebrannt. Und ein Leben aus der neuen Identität, aus der Identität der Sohnschaft, beziehungsweise aus dem Bewusstsein dessen, dass wir Söhne und Töchter sind, wird die Kraft fließen. Und wenn ich über Sohnschaft spreche, mag vielleicht der eine oder andere fragen, ja okay, und was ist mit uns Töchtern? Und wenn ich von Sohnschaft spreche, die Bibel erwähnt Sohnschaft ungefähr 5-mal. Damit sind natürlich auch die Frauen gemeint, also es bezieht sich nicht nur auf die männliche Spezie, sondern Sohnschaft, dieser Begriff Sohnschaft, der bezeichnet oder bezieht sich auf eine Stellung oder eine Position, die man hat. Und wie gesagt, ich spreche heute über Sohnschaft, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Aber oftmals im Leben sind wir nicht diese Gemeinde voller Kraft, die weiß, wer sie ist? Oft leben wir immer noch, als wären wir Sklaven oder als wären wir Waisen, die keine Eltern haben. Und mein Gebet ist, dass wir heute das alles ablegen können und frei werden. Und ich glaube, dass einige hier sind, die leben, als ob sie weise wären. Und ich werde das später in der Predigt bezeichnen als Waisenmentalität. Ich glaube, und ich werde später auch auf mein Leben zurückkommen, dass wir oft im Leben uns eine Waisenmentalität angeeignet haben. Aber im Vorfeld, oder ja noch bevor ich darauf zu sprechen komme, würde ich gerne noch eine Brücke schlagen zu der Einleitung vor über einem Monat, die ich gehalten habe. Es ging hier um die Gaben, die der Geist uns schenkt. Und hinter der Einleitung und hinter diesem Thema steht ein Gedanke, der bei mir irgendwie so fest sich verankert hat oder der so stark geworden ist. Mich hat so begeistert die Kraft, die wir lesen, die die neue Gemeinde oder die erste Gemeinde im Neuen Testament hat. Und das hat mich so bewegt und ermutigt, das Thema zu bringen. Denn da lesen wir von Gemeinden, die Mut hatten, aufzustehen und das Evangelium zu verkünden. Gemeinden, die aus mehr bestanden, als nur sich sonntags zum Gottesdienst treffen. Und nur so am Rande, die haben sich ja sonntags nicht getroffen, sondern jeden Tag. Und Gemeinden, aus denen göttliche Kraft geflossen ist. Das können wir einfach in der Bibel nachlesen. Und ich möchte starten mit dem ersten Mit der ersten Bibelstelle aus Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Dies ist die Kraft, die Jesus seiner Gemeinde, also uns, geben möchte. Und wenn ich den Vers so lese, so aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, dann lese ich, bis sie angetan wurde mit der Kraft. Und dann hat man sofort irgendwie dieses Bild, ja, angetan heißt irgendwie so, ja, umkleidet. Aber im Ursprünglichen heißt es, steht das Wort da, enduo. Und enduo heißt übersetzt als eine feste Zeit, Ort oder Zustand, um hineinzusinken oder sich zu bergen. Nochmal. Enduo heißt, oder dieses Angetansein, ist eine feste Zeit, Ort oder Zustand, um hineinzusinken, um sich zu bergen. Und dann fängt man schon ein bisschen anders über den Vers, nicht komplett nachzudenken, aber es ist nicht mehr dieses eine Kraft, die mich ankleidet, sondern ich muss in etwas hineinsinken. Und wir haben heute auch dieses Lied gehört, von wo Gott beschrieben wird als Fels, als Burg, als Fels. Und das lesen wir gerade in dem Psalm immer wieder, wie die Psalmisten Gott so beschreiben, als jemanden, wo man sich bergen kann. Und vielleicht ein besseres Bild hier anstatt Kleidung, wie wir es denken, dass Kleidung wäre, ist hier eine Höhle vielleicht, um zu vergleichen. Eine Höhle, in der man sich bergen kann, in der man dann sich hineinversinken kann. Und das ist etwas, womit die erste Gemeinde irgendwie konfrontiert war. Sie mussten lernen, ihre Kraft, sie mussten hineinsinken in diesen Felsen, der die Kraft ist. Und aus dieser Kraft haben sie gelebt. Und ich bitte nicht, mich dem Wort anzupassen, sondern ich versuche oder ich passe mein Leben unter das Wort an. Und es gibt noch ein anderes Bild in der Bibel aus Sprüche 30, 24 und 26. Wie gesagt, dass es da vier Tiere gibt, die sehr klein und überaus klug sind. Da wird in Vers 26 der Klippdachs genannt. Die Klippdachse sind nicht kräftig, aber sie bauen ihren Unterschlupf in den unzugänglichen Felsklüften. Und das fand ich ein schönes Beispiel. Wir selbst haben nicht die Kraft, wir sind nicht die Supermans. Nein, aber wir wissen, wer unsere Kraft ist. Und wir finden Unterschlupf und bergen uns und finden Kraft darin. Und wie gesagt, dieser Klippdachs, der hatte nicht viel Kraft aus sich heraus, aber in seiner Schwäche und in seiner Zierlichkeit konnte er in Felsklüfte Schutz suchen, in denen keiner seiner Feinde hineinkommen konnte. Und so, dass wenn ein Feind kam, hatte der Feind es nicht mehr mit dem Klippdachs zu tun, sondern der Feind hat es mit dem großen Felsen an sich zu tun. Und das, wo ich darüber nachdenke, das war für mich so ein schönes Bild. Wir haben es nicht mehr mit dem Feind zu tun, sondern der Feind, oder wir haben einen Felsen um uns herum, der Gott ist. Und dieser Kampf, den haben wir nicht zu kämpfen, sondern er wurde schon besiegt. Und wir können uns darin bergen. Und das ist ein Bild von Kraft. Und ich möchte, wo ich jetzt so ein bisschen drüber rede, um Kraft der Gemeinde, Kraft für uns, und beim Thema Bergen bin, möchte ich kurz an den Anfang der Bibel springen, in 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Und da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Ich fürchte mich, weil ich versagt habe, weil ich die Messlatte nicht erreicht habe, die ich vielleicht an mir selbst gestellt habe oder die andere Leute an mir gestellt haben. Gott steht da und sagt die ganze Zeit: Hey, komm her zu mir, ich berge dich in mir. Petrus zum Beispiel, als das Kreuz kommt, ja, als Jesus gekreuzigt wurde, läuft er weg. Und danach, was macht er dann? Er versucht, sich in seiner Fischerei wieder zu verbergen. Was haben Adam und Eva gemacht? Sie haben sich hinter der Schöpfung verborgen, hinter den Büschen. Und lass mich eine Frage an dich heute stellen. Bergen wir uns in Gott oder verbergen wir uns in seiner Schöpfung oder in das, was wir kreieren können? In unsere Fähigkeiten, in unsere Talente, in unsere Jobs, Social Media, Klamotten, unser Auftreten, unser Image, unsere Stärke und Mut. Sind das die Dinge, wo wir uns hinter verbergen, anstatt in Gott uns zu bergen? Und es kommt der Tag, wo wir realisieren, egal wie stark wir uns in unserer Schöpfung verbergen können, in unserem Business oder was uns umgibt, wir doch immer noch nackt ohne ihn sind. Und wir sind zerbrochen ohne ihn, wir sind einsam ohne ihn und wir sind ruiniert ohne ihn. Und Adam und Eva haben sich hinter der Schöpfung verborgen und Gott in seiner großen Barmherzigkeit kommt zu den Menschen, findet sie und kleidet sie an. Und Adam und Eva machten sich Kleidung aus Blättern. Gott aber nimmt ein Tier, schlachtet es und kleidet sie damit an. Und wir haben den ersten Adam und die erste Eva. Wir haben den ersten Bräutigam und die erste Braut. Und wir haben den zweiten Adam, der heißt Jesus. Und wir haben die zweite Braut, das ist die Gemeinde. Und Adams Seite wurde aufgemacht. Und was kam heraus? Was kam heraus? Eva. Jesus' Seite wurde aufgestochen, Blut und Wasser floss. Und es entstand die Gemeinde. Und wir haben den ersten Adam, der sich verborgen hat hinter der Schöpfung. Und wir haben Petrus und die Gemeinde verborgen oder geborgen in Christus. Und auf diesem oder ja, durch diesen Verborgensein in Christus wurde Petrus verändert. Er wurde verändert von einem, der sich hinter seinem Business versteckt hat, der geflohen ist, zu einem hin, der vor einer Menschenmenge steht und predigt, vor Menschen, die zuvor seinen Meister gekreuzigt haben. Und jetzt steht er vor diesen Menschen und predigt das Evangelium. Und was passiert? Es bekehren sich Tausende. Diese Veränderung hat Petrus erlebt, als er entdeckt hat oder die Kraft kennengelernt hat, was es bedeutet, in Christus verborgen zu sein. Und entweder werden wir wie Adam und Eva oder wir werden wie Petrus. Entweder wir verbergen uns vor Gott und verstecken uns, laufen weg, oder wir bergen uns in ihm. Und die Bibel ist klar, sie ruft uns auf, Söhne und Töchter zu werden. Da möchte ich jetzt starten mit Römer 18. Vers 15 bis 19. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt auch mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir aufstehen und als Söhne und Töchter Gottes leben. Und echte Kraft, die die Welt verändern kann, kommt dadurch, wenn wir als Söhne und Töchter Gottes leben. Und ich musste feststellen, dass ich lange Zeit meines Christseins aus einer weisen Mentalität gelebt habe, obwohl ich schon ein Sohn Gottes war. Und in den letzten 2-3 Jahren habe ich in mir vieles auf den Prüfstand gestellt und musste feststellen, dass noch so viel Unreife in mir vorhanden ist. Was ist Unreife? Irgendwo in deinem Leben hältst du etwas zurück aufgrund einer Wunde, die an dir passiert ist oder die da ist. Jeder von uns hat bestimmte Bereiche der Unreife. Und wenn nicht, wenn du sagst nicht, dann hast du nicht gelebt. Und im Alter von, weiß ich nicht, 4, 12, 16, hast du verschiedene Erfahrungen gemacht oder warst du verschiedenen Erfahrungen ausgesetzt. Und vielleicht hat eines dieser Erfahrungen, die Mauer, die du gerade dabei warst, aufzubauen, diese Erfahrung hat es voll eingerissen. Oder zumindest ein großes Loch in diese Mauer gerissen. Jemand hat dich gemobbt, jemand hat dich belästigt, du bist enttäuscht oder betrogen worden. Und jetzt, wo du vielleicht 25, 30, 35 bist, spielt das keine Rolle mehr für dich. Da bist du drüber hinweg. Beziehungsweise, wenn das jetzt passieren würde, wärst du stark genug, um das irgendwie auszuhalten oder durchzugehen. Aber damals hat es deine Mauer so erschüttert, dass es ein tiefes Loch da eingerissen hat. Und seitdem versuchst du überall anders deine Mauer aufzubauen und weil du versuchst, das irgendwie zu kompensieren und irgendwie sagst, wenn jemand dich anschauen soll, dann präsentierst du diese Mauer, die du aufgebaut hast und du vergisst ganz hinten, dass deine Hintertür offen gelassen wurde. Und dieser eine schwache Punkt, den soll keiner sehen. Deswegen fange ich an, eine Mauer aufzubauen, die gut ist, die ansehbar ist, die Menschen auch sehen sollen. Also wenn du mich siehst, dann sieh das an, was ich hier aufgebaut habe. Aber schau bitte nicht auf die Hintertür oder das Loch, das da ist. Und rate mal, wenn der Feind kommt und dich versuchen möchte, rate mal, wo er angreift. Genau die Hintertür oder das Loch, das immer noch offen ist. Und er kommt immer wieder und wieder genau in diese Hintertür und versucht, diese Wunde, die vielleicht schon vernarbt ist, immer wieder anzufechten. Und Gott will mit dir zurück an diese Stellen gehen und dir Heilung schenken. Und das ist vielleicht oft ein schmerzhafter, ein tiefer, ein vielleicht auch ein peinlicher Prozess, den man sich stellen muss. Aber Gott, das ist genial an Gott ist, er gibt dir nicht nur einfach neue Steine, damit du sie das Loch zumachen kannst. Nein, er gibt dir sondern eine neue Mauer, den Heiligen Geist, mit dem du Kraft bekommst und das Leben meistern kannst. Und wenn jemand mich fragt nach meiner größten Veränderung in meinem Leben in den letzten 2 Jahren, dann ist es die, dass ich mehr und mehr erkannt habe, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein. Ich bin kein Weise mehr, sondern ich bin ein Sohn. Und weißt du, was dieses Loch noch mit dir macht? Es flößt dir Gedanken ein, die sagen, weißt du, obwohl du in diese Familie gestellt wurdest, bist du ja nur fast ein Sohn, bist ja nur fast eine Tochter. Und du bist und bleibst ein Waise, auch wenn du nicht mehr im Waisenhaus lebst. Diese Gedanken können eingepflanzt werden, wenn du immer noch mit dir Dinge rumschleppst, die tiefe Wunden in dir verursacht haben. Und ein Waise ist jemand, der keine Eltern hat. Jemand, der glaubt, er wäre völlig allein. Ein Waise ist jemand, der meint, er müsste das alles alleine schaffen. Sein Überleben hängt einzig und allein von seiner Anstrengung ab. Das ist ein Waise. Und diese Waisenmentalität haben wir uns oft angeeignet. Dieses Denken hat sich so festgeprägt. Und das Ding ist, als Waise bist du oft versucht, vor Gott vorwegzulaufen. Und dann kommen Dinge wie Burnout, die kommen unter anderem daher, wenn wir nicht mit Gott sind, sondern wenn wir ihm vorweglaufen. Und als Weise bin ich versucht, Gott vorwegzulaufen, weil ich ein Mangeldenken habe. Ich habe etwas gesehen, was ich erreichen wollte. Und ich frage auch nicht Gott danach, sondern ich jage einfach dem nach. Und ich muss einfach realisieren, das ist irgendwo ein Erbe, das Adam und Eva uns hinterlassen haben. Sie haben es vermasselt und ein riesiges Loch in diese Mauer gerissen. Und sie wurden zu Waisen. Und echte Kraft kann dann kommen, ich wiederhole es immer wieder, wenn wir wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Wir sind es, aber wenn wir auch in dieser Realität leben. Galater 4, 4 bis 5. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Jesus ist in die gleiche Welt gekommen, wie wir es sind. Er ist genau in diese Welt gekommen, in der ich und du heute leben. Und auch in diese Welt, die diese Waisenmentalität lebt, die alles aus sich heraus machen will, die etwas anderen Leuten beweisen will, die geknechtet sind unter den Ansprüchen anderer Menschen. Und Jesus ist gekommen, um diese Leute freizumachen. Und lass mich eins fragen, wenn du ein Sohn Gottes bist, was gibt es, was du nicht tun könntest? Wenn du ein Sohn Gottes bist, welche Macht kann dir etwas noch anhaben? Das lesen wir in Römer. Dass nichts, weder hohes noch tiefes, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und dein Wert wird nicht bestimmt von dem, was du hast, sondern wer du bist. Wenn du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, dein Bankkonto bestimmt nicht deine Identität. Dein Besitz ist auch nicht deine Identität. Und dein sozialer Status bestimmt auch nicht deine Identität. Und dein Aussehen bestimmt auch nicht deine Identität. Und du kannst mich nicht über all diese Dinge definieren. Und das Einzige, worüber du oder ihr mich definieren könnt, ist, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und in der Bibel gibt es eine schöne Geschichte über zwei Brüder. Die werden wir gleich lesen. Beziehungsweise ein paar davon. Die Geschichte von diesen zwei Brüdern, wer kennt sie nicht? Wir kennen eigentlich immer nur den einen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser verlorene Sohn, oder das Wort verloren wird auch als verschwenderisch bezeichnet, der verschwenderische Sohn, Und kennst du auch Zeiten in deinem Leben, wo du dein Leben verschwendet hast, wo du es nicht Gott hingegeben hast, sondern wo du es verbraucht, verschwendet hast? Und der jüngere Sohn kommt zu seinem Vater und bittet das Erbe von ihm, das vorzeitige Erbe. Er nimmt das Erbe und geht los. Geht in die Ferne und lebt ein wildes Leben. Und jeder von uns kann sich, glaube ich, irgendwie vorstellen, was ein wildes Leben er geführt haben könnte. Jeder von uns hat irgendwie Vorstellungen, wie so ein Leben auszusehen hat oder ausgesehen hätte. Und irgendwann hat er dann alles verprasst und es kommt eine große Hungersnot und er kann sich noch retten als Schweinehüter und sitzt bei den Schweinen, wo er gemerkt hat, das Schwein ist weil einer der unreinen Tiere. Es hätte ihn nicht besser treffen können, als bei den Schweinen zu sitzen. Und er konnte noch nicht mal diese Schoten, wie es da steht, essen, die den Schweinen angeboten wurde. Und er sitzt da in seinem Elend. Wahrscheinlich hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Und irgendwann trifft er die Entscheidung, ich gehe zurück zu meinem Vater. Ja, dorthin, wo sogar die Diener es besser haben als ich. Und ich bin es auch nicht wert, sein Sohn genannt zu werden, so sagt er bei sich. Und es reicht mir vollkommen aus, einfach nur dahin zu kommen und der Diener meines Vaters zu sein. Aber er weiß nicht, ob es bis dahin schafft. Erstens ist er total ausgehungert und zweitens war es nach dem damaligen Gesetz so, wenn du deinen Vater in so einer Art und Weise beschämt hast, hatten die Menschen das Recht, dich zu steinigen. Und wenn die Nachbarn ihn gesehen hätten, dass er von weitem nach Hause kommt, hätten die das Recht gehabt, ihn zu steinigen. Und als er aber noch von fern war, so heißt es, sah ihn sein Vater und er begann an zu laufen. Der alte Mann fängt an zu laufen. Und in dieser Kultur damals gehört es sich nicht, dass ältere Männer laufen. Es passte nicht zu dem Stil der Ehre. Alte Männer sind nicht gelaufen. Aber der Vater lässt alle Ehre hinter sich und läuft ihm entgegen, dem Sohn, der so verwahrlost, so zerlumpt, so stinkend ist. Und die Nachbarn waren bereit, ihn zu steinigen. Das hat es überspitzt gesagt. Und der Vater läuft ihm entgegen und sagt, bitte tötet nicht meinen Sohn. Ich weiß, dass er viele Dinge getan hat, die schlimm waren, die sündhaft waren. Ich weiß, er hat es verdient, aber wenn ihr ihn töten wollt, müsst ihr mich töten. Denn ich laufe ihm entgegen. Und der Vater schlingt seine Arme um seinen Sohn, was auch für ihn sehr bedeutsam ist. Er schlingt seine Arme der Gnade und Barmherzigkeit, auch um dich, wenn Sünde uns zerstören und töten wollte. Und später lässt er das beste Gewand holen und kleidet seinen Sohn damit. Und dieses beste Gewand hat auch eine Symbolik damals in der Bibel. Wir kennen das von Josef, möchte ich nicht weiter darauf angehen. Und später lässt er ihm noch einen Ring anstecken. Ein Ring, der auch bei uns bekannt ist, als Zeichen der Liebe und der Treue. Der verlorene Sohn steht da und weiß nicht, wie ihm geschieht. Ich wollte doch eigentlich nur ein Diener werden. Und er ist so überwältigt von der Liebe des Vaters. Das war so ein emotionaler Moment für ihn. Und der Vater drückt aus, du hast zwar alles verprasst, du hast zwar dein Erbe verschwendet, aber ich gebe dir den Ring als Zeichen meiner Liebe und meiner Treue. Und während das alles passiert, gibt es auch noch eine andere Person. Weil wir hören hier oft auf, das reicht uns oft schon, also Die Geschichte ist so gewaltig, dass wir meistens dann schon Cut machen. Aber es geht weiter, es gibt eine andere Person. Und als Jesus das Gleichnis hier erzählt, sprach er von zwei Personengruppen, auch in der Menge. Beide Personengruppen waren verloren. Der verlorene Sohn und die verlorene Pharisäer, die in ihrer Sündhaftigkeit, oder der verlorene Sohn, der in seiner Sündhaftigkeit verloren war, und die Pharisäer, die in ihrer Religiosität verloren waren. Wir gehen weiter. Ich möchte noch ein bisschen über den älteren Sohn etwas nachdenken. Lukas 15, 25 bis 31. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld und als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Und er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete mit ihm. In diesem Part überlesen wir auch oft, dass der Vater auch zu dem älteren Bruder geht. Und manche von uns sind der verlorene Sohn. Du hast die Liebe erfahren, nachdem du zurückgekehrt bist vom Vater. Und es gibt auch andere, die hier sitzen, die schon lange im Hause des Vaters sind, die schon lange die Bibel lesen, schon lange zur Gemeinde kommen. Aber manchmal kannst du der verlorene Sohn sein und manchmal bist du der ältere Sohn. Weißt du, was der ältere Bruder ist? Die Waisenmentalität. Vers 29. Doch er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Wie sieht der Sohn sich? Wie ein Sklave. Ich dachte, du wärst ein Sohn. Wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anweisungen widersetzt. Anweisungen widersetzt? Er ist ein Knecht, aber kein Sohn, wenn er so redet. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ein Ziegenbock gegeben, so eine Art Belohnung, Entschädigung, ich arbeite und du hast mir noch nie etwas gegeben. Ich möchte eine Frage stellen. Bist du ein Knecht oder bist du ein Sohn? Und wenn du dich nicht als Sohn siehst, dann kannst du nie richtig dienen. Vers 30 heißt es, und nun kommt er da zurück. Dein Sohn, was, dein Sohn? Das ist doch dein Bruder. Komm zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Hast du ja schon mal die Frage gestellt, irgendwie so ein Funfact, wo er wusste, was er getan hatte? Konnte er gar nicht wissen, er war die ganze Zeit auf dem Feld, er hat die ganze Zeit gearbeitet. Aber ist es nicht das, wenn wir andere Menschen verurteilen, dass wir auch andere Menschen verurteilen auf der Basis, wie wir es gemacht hätten? Was er eigentlich hier ausspricht, ist, wenn ich dein Geld genommen hätte, wenn ich das Erbe genommen hätte, dann hätte ich die Dinge getan, die ich ihm jetzt vorwerfe. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und nach der damaligen Regelung war das so, wenn der jüngere Bruder jetzt in dem Fall das Erbe schon genommen hat, dann hatte der andere Bruder das Recht auf den doppelten Anteil. Und somit meinte auch der Vater, alles, was jetzt hier ist, mein ganzes Gehöft, meine Ländereien, alles gehört dir. Und du bist bekümmert um deinen Sohn, dass er ein gemästetes Kalb bekommen hat, dass er einen Ring bekommen hat. Seht ihr, und das war wieder diese Waisenmentalität. Er, der eigentlich in so einem großen Besitz war, der ist der Sohn, der ist der erstgeborene Sohn. Ihm gehört alles, aber er lebt wie einer, als ob ein Weise wäre, als ob ein Knecht wäre, ein Sklave. Und ich glaube, dass es in Jesu Gemeinde heutzutage mehr Weisen als Verlorene gibt. Und es gibt verschiedene Lebensbereiche, in denen es sichtbar wird, wer wir sind. Ich möchte jetzt ein paar durchgehen und ich komme auch langsam zum Schluss. Ich möchte ein paar Lebensbereiche durchgehen, wo wir uns überprüfen können, welche Mentalität haben wir, welche Stellung haben wir. Zum einen ist es das Gottesbild. Weißt du, wenn du das Herz eines Weisen hast, dann siehst du Gott als Gebieter. Wenn du das Herz eines Sohnes hast, siehst du Gott als liebenden Vater. Wir gehen weiter. Theologie. Wenn du das Herz eines Weisen hast, dann lebst du von der Liebe zum Gesetz. Aus der Anstrengung, aus der ich schaffe das schon, ich kriege das irgendwie hin. Ich kann Gott irgendwie gnädig stimmen. Wenn du das Herz eines Sohnes hast, dann lebst du von dem Gesetz der Liebe. Ein Kopfnicken, danke. Das ist eine ganz andere Perspektive, es ist ein ganz anderer Antrieb, der hinter deinen Taten steht. Das Herz eines Weisen, Thema Abhängigkeit. Wenn du das Herz eines Weisen hast, dann bist du gekommen, ich bin unabhängig, wen brauche ich schon, ich schaffe das schon. Ich habe mein Leben immer allein durchgekämpft, ich hatte keine Eltern, ich schaffe das schon, ich kriege das irgendwie hin. Wenn du das Herz eines Sohnes hast, dann liebst du es in der Abhängigkeit von Gott, von seinem Geist zu leben. Gott, ich schaffe das nicht ohne dich. Ich will es auch gar nicht ohne dich tun. Thema Sicherheit. Dein Auftreten ist als Weise komplett unsicher, weil du immer auf dich geschaut hast und du schaust, wie komme ich an? Das Herz eines Sohnes? Du weißt, du hast diesen Frieden, diesen vollkommenen Frieden und diese Ruhe. Oh, Thema Anerkennung. Ganz großes Thema in unserem Leben. Das Herz eines Weisen, das strebt immer nach Lob, nach Anerkennung. Vielleicht auch an die jungen Leute. Hey, wie viele Likes bekomme ich? Ist es irgendwie, wenn ich genug Likes bekomme, dann bin ich auf dem richtigen Weg, dann ist es richtig. An Jesus schwerster Stunde waren drei von seinen Leuten bei ihm. Und bei der Speisung der 5000, oder, ja, wisst ihr, wie viele da waren, ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr fühlst du dich von Gott, oder wie sehr bist du geliebt? Da jetzt sagen alle 10, weil das auch richtig ist. Aber was empfindest du? Weißt du, dass es nichts gibt, was ihn hindern könnte, dich zu lieben? Nichts. Seine Liebe ist nicht abhängig von dir. Seine Liebe ist, lass mich das sagen, seine Liebe ist nicht abhängig von deinen Taten. Auch nicht von deinen Sünden. Ich möchte, es gibt jetzt noch ein paar andere, aber es wird jetzt, also wir merken es, es trifft so viele Bereiche unseres Lebens, wo wir merken, was für einen Unterschied es macht, ob wir das Herz eines Weisen haben oder das Herz eines Sohnes oder einer Tochter. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen. Habe ich von einem Pastor aus Amerika gehört. Dort ist Kinderarmut noch ein bisschen größeres Thema als hier bei uns. Und die sind rausgefahren, um den Kindern zu helfen. Sind mit Bussen rausgefahren in die Vororte oder in diesen sozialen Brennpunkten. Haben Kids mitgenommen, wollten denen einfach einen schönen Tag machen. Und haben so eine Art Fest gefeiert mit denen. Und die Gemeinde hat eine riesige Menge an Pizzen gespendet bekommen für diese Aktion. Und so haben sie die Kinder an die Tische hingesetzt und haben angefangen, ja, die Pizzen auszuteilen. Aber so Stückpizzen halt, ne? Nicht eine fette Pizza auf einmal, sondern immer viertelweise. Achtel, Zwölftel. Und die Mitarbeiter haben auf einmal gemerkt, oder diesen einen Jungen entdeckt, wie er anfing, die Serviette, wo die Pizza war, abzuknabbern, abzulecken. Und die Mitarbeiter sind gekommen und sagen, hey, warum machst du das? Wo ist deine Pizza? Er sagt, ja, meine Pizza, die habe ich zur Seite gelegt für später, wenn ich nach Hause komme. Wir haben zu Hause kein Essen und ich spare mir das für später auf. Und die Mitarbeiter, die waren so ergriffen, so bewegt. Und er sagt, Junge, es ist so viel Pizza hier. Du könntest dein ganzes Leben lang Pizza essen. Und sie haben ihm dann noch eine zweite Pizza gegeben. Und diese Geschichte, finde ich, verdeutlicht so krass, was wir, wie wir oft leben als Christen. Weißt du, Gott bereitet für dich einen genialen Tisch. Er bereitet dir Speisen vor, die wunderbar, die lecker sind, die gut für dich sind. Aber ich fange an, ja, ich hebe es mir für später auf, weil ich es ignoriere, dass mein himmlischer Vater eine unendliche Versorgung für dich hat. Und weil ich in meiner weisen Mentalität lebe, kann ich es gar nicht so empfangen. Ich kann gar nicht in diese Stellung oder in diese Position des Empfangens kommen, weil ich immer mit mir selber beschäftigt bin. Und unser Vater im Himmel möchte mehr. Er möchte mehr als das, dass wir an den Servietten rumknabbern, an den Servietten unseres Lebens. Er hat so viel mehr für dich bereitet. Und die Frage ist, nimmst du es an? Und ich fand es irgendwie so stark, die letzten 3 Wochen, wo Abi gepredigt hat, Peter Janssen. Es ging um das pure Evangelium. Und ich bin davon überzeugt, dass der Geist gerade am Wirken ist, dass er etwas vorbereitet hat die Wochen. Und ich möchte die Frage stellen, wer bist du? Bist du ein Weise? Hey, du bist Christ, alles gut. Aber wie lebst du? Lebst du als einer, der den Vater nicht kennt? Oder lebst du als einer, der sich an den Tisch des Vaters hinsetzt und genießt? Und ich möchte, dass wir kurz die Augen schließen und ich gleich beten werde. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, wenn jemand hier ist, bitte schließt die Augen. Wenn jemand hier ist, wo er sagt, boah Gott, ich möchte nicht nur ein Sohn sein und eine Tochter, sondern ich möchte es auch leben. So bitte ich, dass du einfach mal die Hand streckst nach oben und ich für dich beten werde. Danke, lieber Vater. Danke, lieber Vater, dass du uns siehst. Dass du uns kennst, dass du für uns gestorben bist. Und Vater, das Schöne ist, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst. Du sehnst dich danach, uns einen Tisch zuzubereiten, dich hinzusetzen mit uns und Gemeinschaft zu haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du mein liebender Vater geworden bist. Und ich möchte für die Menschen jetzt hier bitten, dass sie eine Begegnung mit dir machen, eine Begegnung mit dem liebenden Vater. Dass sie erkennen und schmecken, wie freundlich und wie gut du bist, Jesus. Danke, dass du mein Vater bist. Amen.